Liebe Brüder und Schwestern, habt ihr schon einmal ein solches Gebet gehört, wie ich es jetzt wiedergebe? Herr, ich danke dir dafür, dass ich so toll bin, dass ich so schön bin, dass ich ein so großes Haus habe, ein so wunderbares Auto, so viel Geld auf dem Konto, dass ich nicht so dumm bin wie meine Mitschüler. Dafür danke ich dir ganz besonders. Und ich danke dir auch, dass unsere Gemeinde die beste ist am Ort, dass es da alles noch wunderbar zugeht. Da gibt es keine Sünde in unserer Gemeinde. Der Prediger hat es toll drauf und hat immer ein Ass im Ärmel. Und überhaupt, bei uns ist es am besten. Amen. Habt ihr so ein Gebet schon mal gehört? Dann vielleicht das andere Gebet. Ich bin ein toller Christ, Herr. Ich bete dreimal täglich, das weißt du ganz genau. Ich opfere nicht nur 10, sondern 20% meines Einkommens. Ich rackere mich ab. Manchmal verzichte ich sogar aufs Essen. Also da kann mir ja nichts mehr passieren. Amen. Ja. Ich hätte das jetzt nicht so formuliert, wenn es in der Bibel nicht ähnlich stünde. Ihr wisst, worauf ich anspiele. Es ist das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner, Lukas 18, 9 bis 14. Ich habe es nur ein bisschen moderner formuliert, wie man es vielleicht heute sagen würde. Aber wir hören, was unser Herr Jesus hier berichtet. Wichtig ist auch immer, zu wem er das sagt. Und so lesen wir ab Vers 9. Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, gerecht zu sein, und die anderen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser, also der Zöllner, ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Nicht der Pharisäer. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Soweit das Wort Gottes aus Lukas 18. Auch hier wollen wir den Zusammenhang wieder betrachten. Es geht voraus, das Gleichnis, was wir heute Morgen gehört haben, das Gleichnis von der bittenden Witwe, wo es um beständiges Gebet geht, vor dem sich Gott nicht verschließt, aber Gebet, das von Herzen kommt. Und es folgt danach, und ist auch sehr interessant, die Segnung der kleinen Kinder. Die kleinen Kinder, die vertrauensvoll zum Herrn Jesus kommen, von ihren Müttern auch gebracht werden. Und da sagt der Herr Jesus den bekannten Satz: Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und in gewissem Sinne hat auch der Zöllner wie ein Kind vertrauensvoll gebetet. Aber als Erwachsener wusste er schon, dass er schuldig ist vor Gott. Kinder wissen das nicht immer. Manche schon, ja, wenn sie Böses getan haben. Der Pharisäer allerdings, der war selbstgerecht. Und ich frage euch, war das überhaupt ein Gebet, was der gesprochen hat? Ich denke, es war kein Gebet, zumindest keins im biblischen Sinne. Es war ein Selbstgespräch, ein Eigenlob, eine Art Monolog mit sich selber. Er stand auch bei sich selber. Und vielleicht hat er sogar laut gesprochen, damit auch andere das hören, dass für ein toller Mann er sei. Damals ein toller Jude, heute wird man sagen ein toller Christ, ja, der so viel leistet für das Reich Gottes, zweimal in der Woche fastet, den Zehnten von allem gibt. Das muss ja ein Superchrist sein, würde man heute sagen. Und vor allem, er ist ordentlich angezogen, ordentlich gekämmt. Er hat noch keinen bestohlen, hat wohl auch noch keine Ehe gebrochen, zumindest nicht in der Tat. Über die Gedanken wollen wir jetzt mal nicht weiter nachdenken, was er da vielleicht schon getan hat. So fühlt er sich zumindest. Er ist nicht so wie die anderen Leute. Aber dieses Gebet, sogenannte Gebet des Pharisäers, das enthält ja die größte Sünde. Und welche ist das? Der Hochmut, der Stolz, ist die Wurzel aller anderen Sünden. Wer sich selbst für groß hält, den kann Gott nicht segnen. Es ist wie bei einem Bach. Ich habe ja heute genug Bäche gesehen, ich weiß jetzt, wie die fließen. Ich habe noch keinen Bach gesehen, der bergauf fließt. Und das war auch meine Rettung, wo ich gesehen habe, jetzt muss ich richtig sein, wenn der Bach abwärts fließt, da geht es dann zur Sieg. Ja. Stellt euch vor, ich wäre die falsche Richtung dann noch gelaufen, Bach aufwärts, dann hätte ich wieder umkehren müssen. Also ein Bach fließt immer abwärts. Selbst wenn es gestaut wird, ja, dann staut sich es ab, fließt dann wieder abwärts. Einfach das Schwerkraftgesetz auch und das Strömungsgesetz. Und so ist auch mit der Gnade Gottes. Die Gnade Gottes fließt nicht aufwärts. Zu stolzen Menschen gelangt sie nicht. Sie gelangt nur zu demütigen Menschen. Und dieser Zöllner war demütig. Er war es wahrscheinlich auch nicht von Natur aus, sicherlich nicht. Aber er war ein Gedemütigter. Er hat erkannt, was für ein schlechter Kerl er ist. Wenn wir einmal einen anderen Zöllner nachher betrachten, den Zachäus, dann werden wir das sehen, was so die Zöllner getrieben haben. Und natürlich hatte der Pharisäer in gewisser Weise recht. Die Zöllner galten geradezu als Betrüger. Sie haben oft mehr genommen, als ihnen zugestanden hat. Sie haben sich bereichert an den Leuten. Und die Oberschicht hat auf sie herabgeschaut. Die Zöllner gehörten zwar auch zur Oberschicht, aber es war ein verachteter Teil, weil man ganz offensichtlich wusste, dass sie viele Menschen betrogen haben. Es war ganz offensichtlich. Die Pharisäer, sie gehörten zur religiösen Elite. Und sie fühlten sich als etwas Besseres. Nun, die Pharisäer in Israel zur Zeit Jesu, sie fasteten tatsächlich in der Regel zweimal die Woche, und zwar montags und donnerstags. Das war allerdings nicht fest vorgeschrieben. Vorgeschrieben im Alten Testament war nur, dass man am großen Versöhnungstag fasten sollte, wo die Sünde des Volks symbolisch auf den Bock, auf den Sündenbock gelegt wurde, der dann in die Wüste geschickt wurde und da zu Tode kam. Das war vorgeschrieben in 3. Mose 16 und 23. Yom Kippur, großer Versöhnungstag. Da sollte man fasten, als Bußzeichen für die Reue über die Sünde. Aber man hatte das dann vermehrt. Man hatte dann Montag und Donnerstag genommen, bezüglich der Gotteserscheinung am Sinai und die 40 Tage, wo Mose weg war, hat man dann 2 Tage rausgesucht, den ersten und letzten Tag dieser 40 Tage. Und es war auch üblich, dass man 3-mal am Tag betete, was natürlich grundsätzlich auch nicht falsch ist, ja, ich sage gar nichts dagegen. Dass man soll sogar ohne Unterlass beten, sagt uns das Wort Gottes. Allerdings nicht so, dass man nichts mehr arbeiten würde. Das wäre falsch verstanden, dass man nur noch betet und überhaupt nichts mehr sonst tut. Wäre ja verrückt, ja, das ist so nicht gemeint. Aber es ist so zu verstehen, betet ohne Unterlass, dass wir in allen Dingen unser Herz vor Gott ausschütten können. Dass wir in allen Dingen ihn fragen. Ja, dass unser ganzes Leben ein Gebet sein soll, aber nicht so, dass wir nichts mehr arbeiten, sondern ja, dass einfach wir in allem den Herrn fragen, in großen Dingen, in kleinen Dingen. Ich habe auch gebetet unterwegs, auch für mich, auch dass ich gut heimfinde, aber auch für euch, dass ihr euch nicht Sorgen macht. Und auch jetzt für die Vorbereitung. Wir beten für die Ruhe in der Nacht, wir beten für die Bewahrung bei den Autofahrten, wir danken für das Essen. Es gibt so viel Grund zu danken, zu beten, für andere Menschen, Fürbitte zu tun, Gott zu loben, zu preisen. Und die Pharisäer, sie hatten auch so feste Gebetszeiten, 9 Uhr, 12 Uhr und 15 Uhr. Und auch heute, wenn die Kirchenglocken läuten, es soll ja auch heißen, ursprünglich war das der Sinn, dass man da sich sammeln soll zur Andacht, zum Gebet. Durchaus ein guter Zweck, eine Erinnerung, auch feste Gebetszeiten zu halten. Problematisch wird es nur, wenn man sich dessen rühmt, wenn man sich dann als etwas Besseres fühlt, wenn man so oft fastet, so oft betet und wenn man es dann groß rausstellt, ja wir beten oft, wie oft betet ihr? Betet ihr selten als wir? Na, dann seid ihr nicht so gute Christen. So könnte es ja dann rüberkommen. Und dann merkt man gar nicht, vielleicht merkt man es auch irgendwann, wie man stolz wird, sich über andere erhebt und dann ist der Segen dahin. Und dann der Zehnte. Ja, im Maleachi, bei Prophet Maleachi heißt zum Beispiel, dass Gott seinen Segen in Fülle ausschütten wird über die, die den Zehnten geben. Es war eine Richtschnur. Man kann aber auch mehr geben, natürlich, als den Zehnten. Man kann auch unter Umständen weniger geben. Das hängt auch davon ab, von der Herzenshaltung, von der Situation. Im Neuen Testament ist das kein Gesetz, sondern es ist eine freiwillige Haltung der Liebe zu Gott und den Menschen, wenn wir geben. Manche haben auch alles gegeben. Der Herr Jesus sagt zum reichen Jüngling, der sein Herz an den Reichtum gehängt hat, dass er alles hergeben soll. Das war eine Prüfung für den Jüngling und der hat versagt. Während bei Zachäus, der sagt, er gibt die Hälfte seines Besitzes den Armen. Und der Herr Jesus tadelt ihn nicht, weil er nur die Hälfte gibt, sondern sagt, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Also der Herr Jesus bringt es immer auf den Punkt, er hat genau bei dem reichen Jüngling den schwachen Punkt gesehen, wo er gebunden ist an seinen Besitz. Und die Frage war, bist du bereit, ihn loszulassen? Und bei Zachäus, der hat freiwillig gesagt, er gibt die Hälfte ab. Und Jesus hat da nicht gesagt zu dem Zachäus, du musst jetzt auch alles abgeben. Also ihr merkt, man muss die Bibel immer im Zusammenhang lesen. Ja. Sonst kommt man schnell zu einseitigen Auslegungen. Wir sollen unser Herz nicht an den Mammon hängen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wenn wir Besitz haben, sollen wir es einsetzen zur Förderung der Mission, zur Förderung der Diakonie, also der Liebeserweise an Notleidenden und auch mit anderen teilen. Nun, dieser Pharisäer ist durchaus lobenswert. Er gab den Zehnten nicht nur von den landwirtschaftlichen Erzeugnissen, was vorgeschrieben war in 4. Mose 18, Vers 21 und 5. Mose 14, Vers 22, sondern er gab den Zehnten von allem, was er hatte. Lobenswert. Das Problem war nur wieder, dass er das praktisch vor Gott ausbreitete und sich für etwas Besseres fühlte, auf den Zöllner herabblickte. Die Herzenshaltung war das Problem. Nicht, dass er gute Taten vollbrachte, war das Problem, sondern seine Herzenshaltung. Dass er sich selber den Segen raubte durch seinen Hochmut, durch seine Angeberei, durch seine Verachtung der anderen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz an. 1. Samuel 16. Es ist also die Gefahr religiöser Selbsterhebung, religiöser Werkgerechtigkeit und menschlichen Stolzes. Der Zöllner dagegen, der stand ferne. Er traute sich gar nicht so hinein in den Tempel, hielt Abstand. Er wusste, ich bin so unrein, ich kann mich jetzt gar nicht nahen diesem heiligen Ort, wo die Gegenwart Gottes besonders verheißen ist im Alten Bund. Er stand ferne. Könnt ihr euch vorstellen, so wie wenn jemand jetzt sich gar nicht hereintraut in den Raum da drin, da sitzen solche heilige Menschen, so sauber gewaschen und ich, schmutziger Bettler draußen, der so viel Böses getan habe, ich kann da gar nicht rein, ich bin zu unrein. So fühlte sich der Zöllner damals im Tempel. Er stand ferne. Er wollte auch die Augen nicht aufheben. Wenn man die Augen aufhebt, ist ein Zeichen von Stolz. Aber wenn er die Augen nicht aufheben kann, ist ein Zeichen von Betrübnis, von Traurigkeit, auch von Schuldbewusstsein. Kain konnte den Blick nicht erheben. Ja, steht auch mal da. Und der Mensch, der Sünde tut, kann den Blick nicht erheben. Und der Zöllner wusste, dass er ein Sünder ist. Er kam nicht stolz und hochmütig daher, sondern er war ein gedemütigter, zerschlagener, zerknirschter Mensch. Und darauf liegt Segen. Es gibt ein Buch von William MacDonald mit dem Titel Zerbrich mich, Herr. Ich habe das mal gelesen in der Phase, wo es wirklich auch schlecht ging und habe viel Segen daraus empfangen, wo ich erkannt habe, gerade aus dem Zerbruch erwächst Begnadigung. Da ist uns der Herr Jesus im Allernächsten. Da kann sein Geist unserer Schwachheit aufhelfen. Da wächst die Liebe ganz besonders zwischen Jesus und mir, wenn ich mich wirklich nicht mehr selber rühmen kann, wenn ich nichts bringen kann, wenn ich sagen kann, alles Herr bist du. Und zwar von Herzen. Ja, der Zöllner stand ferne, er wollte die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust. Wisst ihr noch, wie es beim verlorenen Sohn hieß? Er ging in sich. Das ist ganz ähnlich. In sich gehen, sich an die Brust schlagen, so mit den Händen, mit den Fäusten und sagen, oh Gott, was habe ich getan? Ich bin verloren, wenn du mich nicht begnadigst. Und das spricht er dann auch aus. Gott sei mir Sünder gnädig. Da war nichts von Hochmut, von Überhebung über andere, von Angeberei. Und wenn der Pharisäer noch ein wenig Selbsterkenntnis gehabt hätte, hätte er auch sagen müssen, alle meine Werke sind zwar vielleicht sogar in Übereinstimmung mit den Geboten des Alten Bundes, aber das Gebot der Liebe, das habe ich verletzt, der Liebe zu Gott und zum Nächsten, wenn ich mich selber den Mittelpunkt stelle, wenn ich die anderen gering achte, wo ist dann die Liebe? Er hat verächtlich auf diesen Zöllner herabgeschaut. Und deshalb sagte Herr Jesus, der Zöllner ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht der Pharisäer. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das darf man jetzt auch nicht falsch verstehen in dem Sinne, dass ich immer so in der Demutsmiede herumlaufen soll, in der Hoffnung, dass die Leute dann mich richtig erhöhen. Das wäre schon wieder eine falsche Herzenshaltung. Ich denke, in der Praxis kann das nur so aussehen, dass wir uns nicht vordrängen, dass wir eine wirkliche Demut in der Weise praktizieren, dass wir einfach Dinge so annehmen, wie Gott sie uns schickt, dass wir auch nicht angeben oder uns aufspielen, dass wir auch Fehler, Versagen, Sünden zugeben können. Das ist Demut, ja. Der Pharisäer hat keine einzige Sünde bekannt im Tempel. Fällt uns das auf? Er hat nur Leistungen aufgezählt. Das ist kein Gebet, wie es dem Herrn gefällt. Wenn ich meine Leistungen vor ihm aufzähle und ihn und Gott auffordere, jetzt muss ich mich aber belohnen dafür, jetzt bekomme ich einen Ehrenplatz zur Rechten deines Thrones. Was ist das für ein heuchlerisches Gebet? Nein, Gott sei mir Sünder gnädig. Und das von Herzen. Und das auch vor Menschen bekennen. Wer sind wir denn vor Gott? Wahre Demut lernen wir dann, wenn wir unser Leben vergleichen mit dem Wort Gottes. Wenn das Wort Gottes uns als Spiegel vorgehalten wird, dann erkennen wir, wie wenig wir es wirklich erfüllen. Allein schon die 10 Gebote. Ja. Keine anderen Götter verehren. Da fängt schon an. Keine anderen Götter verehren heißt auch, dass ich mich selber nicht verehren soll. Ich bin auch ein Götze. Der größte Götze ist das eigene Ich. Wer ist da nicht schon schuldig geworden? Oder den Feiertag heiligen. Wäre heute auch so ein Thema. Ja, wie wenige sind das noch, die zum Beispiel verkaufsoffene Sonntage meiden? Auch Christen nehmen da immer mehr teil. Oder solche, die sich so nennen. Oft denken sie sich gar nichts mehr dabei. Oder nicht töten. Das Töten fängt ja schon in Gedanken an. Der Herr Jesus sagt, dass das mit dem Herzen beginnt, mit der Herzenshaltung, wenn ich den anderen hasse oder Zorn ausübe gegen ihn, einen unheiligen Zorn. Nicht Ehebrechen, die Augenlust, da fängt der Ehebruch schon an und so weiter. Also der Maßstab Gottes in den 10 Geboten, in der Bergpredigt, dann nochmal vertieft für die Gemeinde, der Maßstab Gottes ist so hoch, dass, wenn wir ehrlich sind, wir erkennen müssen, wir sind elende Sünder und wir können nur begnadigt werden, wenn wir diese Sünde bekennen. Nur dann werden wir gerechtfertigt. Gerechtfertigt heißt, freigesprochen vom Todesurteil der ewigen Verdammnis. Rechtfertigung heißt, dass der Herr Jesus wie bei einem Gerichtsprozess vor Gott, dem Vater, steht als unser Verteidiger und sagt, ich habe mein Blut vergossen für diesen Angeklagten. Satan dagegen ist der Ankläger. Erst versucht er uns, der Satan, und dann klagt er uns noch an. Das ist sein Geschäft. Aber der Herr Jesus ist der Verteidiger und hat sich selber geopfert als das Lamm Gottes zur Vergebung unserer Sünde am Kreuz auf Golgatha, damit der Vater uns freisprechen kann. Das ist der einzige Weg zur Erlösung. Und nur der das erkennt, bekommt auch Gnade, Barmherzigkeit, Vergebung der Schuld und einen Neuanfang mit Jesus. Nun wollen wir von dieser direkten Auslegung weggehen, einen Schritt weiter in die Gegenwart auch tun. Es geht ja jetzt hier nicht nur um Pharisäer und Zöllner. Sie stehen praktisch als verschiedene Arten von Menschen uns als Vorbild vor Augen. Pharisäer so als Symbol für den selbstgerechten Menschen. Der Zöllner als Symbol für den Menschen, der sich seiner Sünde bewusst ist. Ich habe mir einige Punkte überlegt, wo man das vielleicht heute aktualisieren kann, wo auch bei uns diese unterschiedlichen Reaktionen vorhanden sind. Nun, ich möchte das so überschreiben, gibt es auch heute Auswüchse bei sogenannten Frommen, die sich für gerecht halten, selbstgerecht sind. Man muss hier genau aufpassen, dass man nicht auf der einen oder anderen Seite vom Pferd fällt, wie so ein Sprichwort heißt. Richtig ist durchaus, dass man sich von der Sünde in der Welt fernhält, unbefleckt sein soll, auch wenn man es nicht völlig schafft, aber das sollte unser Ziel sein, dass man sündige Orte meidet, dass man treu ist im Gebet und Bibellesen. Auch eine Wahrheit ist, dass das Äußere des Menschen ein Abbild des Inneren ist. So wie ich mich äußere, wie ich mich gebe, auch wie ich mich kleide, anziehe, ist auch ein Abbild, wie es in meinem Herzen aussieht. Wenn ich sehr schlampig, sehr aufreizend, sehr anstoßerregend herumlaufe, dann merkt man auch, da ist ein rebellisches Herz bei einem solchen Menschen. Ja, wenn man auch andere provoziert durch gewisse T-Shirts mit bestimmten Aufschriften, ist ein rebellischer Geist, ist nicht der sanfte Geist Jesu. Und das Äußere ist also das Abbild des Inneren. Es zeugt von Sauberkeit oder Unsauberkeit im Herzen, was man dann außen wiedergibt. Auch von Keuschheit oder mangelnder Keuschheit. Es ist durchaus auch biblisch, dass Mann und Frau unterscheidbar sein sollen, auch was die Kleidung angeht. Aber wo wird nun das Ganze falsch? Wo wird es zur Heuchelei, so wie beim Pharisäer? Es wird dann falsch, zum Beispiel, wenn man sich Christ nennt und dann, so wie dieser Pharisäer im Gleichnis, die eigenen Leistungen groß herausstellt. Wenn man angibt mit seiner religiösen Leistung, mit dem, wie oft man den Gottesdienst besucht, wie viel man opfert, wie oft man im Chor mitsingt, wie vielen Leuten man schon über die Straße geholfen hat oder Notleidenden gedient hat. Man soll, wenn man wirklich das Gutes tut, soll, wie sagt der Herr Jesus, die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Ich glaube so rum, ja. Jedenfalls die eine Hand nicht, was die andere tut. Das heißt praktisch, wir sollen unsere Leistungen als Christen, unsere guten Werke nicht groß herausstellen. Dann gibt es manche Kirchen, auch manche Sekten, auch manche Freikirchen, die geben schon äußerlich zu erkennen, dass sie etwas Besonderes sein wollen. In der katholischen Kirche kennt man das natürlich, auch in der orthodoxen mit ihren Priestergewändern. Manchmal sieht man auch heute noch durch die Stadt laufen, so Mönche mit den langen Kutten und ja, auch der Pfarrer trägt normalerweise ein Talar, ist an sich ein Gelehrtengewand, der Juristen ursprünglich gewesen. Juristen tragen das auch, die Richter. Das ist natürlich, soll eine bestimmte Position zum Ausdruck bringen. Der Herr Jesus hat mal gesagt, sie gehen einher in den Talaren, damit sie von den Menschen gesehen werden, Matthäus 23. Ich will jetzt nicht urteilen über die Herzenshaltung, es ist Vorschrift zum Teil, das zu tragen in gewissen Kirchen. Und doch wird herausgestellt, dieser Mensch ist jetzt etwas Besonderes. Ja, und die anderen sind sozusagen die einfachen Christen. Es gibt auch dann in den Klöstern die Mönchskutte und die Nonnenkleider. Es gibt auch in manchen evangelischen Freikirchen oder Sekten auch solche Kleidervorschriften. Ich kenne eine Gruppe, da tragen die Frauen alle lange graue Kleider bis zu den Armen, auch uniformmäßig. Man will sich dadurch abgrenzen. Und die Lehre dieser Gruppierung ist auch, dass sie die wiederhergestellte Kirche sind. Alle anderen haben einen geringeren Zustand. Ja, also das ist auch eine Gefahr des Hochmuts, der dann damit schwingt. Über den Herzenszustand des einzelnen Mitglieds solcher Gruppierungen können wir nicht urteilen. Sicherlich werden trotzdem viele auch gerettet, auch da. Aber die Gefahr ist groß durch diese Abgrenzung, besondere Kleidertrachten, dass diese pharisäische Haltung hier entsteht. Eine Gefahr ist auch, wenn man dem, was ganz klar in der Bibel gelehrt wird, da wird manches schon gelehrt, auch über Äußerlichkeiten, aber wenn man zusätzlich zu dem, was da steht, wirkliche Zusatztraditionen hinzufügt. Zum Beispiel, ihr kennt sicher auch die Amish-Bibel in den USA. So Gott will, wollen wir es nächstes Jahr vielleicht besuchen. Die lehnen also grundsätzlich die Technik ab. Ich glaube, die Amish sind das, ne? Also kein Auto, keine technischen Maschinen, kein Fernseher, das ist ja noch verständlich durch diese Verführungen, die da auch kommen, aber auch sonst die Technik, ja, wird wohl allgemein abgelehnt. Alles, was mit Elektrizität ist, glaube ich. Ich finde in der Bibel jetzt keine Vorschrift für oder gegen Elektrizität. Ich sehe das mehr als neutrale Dinge, aber hier hat man besondere Elite-Denken erzeugt bei den Anhängern dieser Gruppe. Dann gibt es manche Freikirchen, da wird gesagt, jeder Mann sollte einen Bart tragen. Jeder Mann, das sei also biblisch. Dann gibt es andere Freikirchen, die sagen das Gegenteil. Wenn jemand einen Bart trägt, das ist unbiblisch und das ist verdächtig. Früher haben die KGB-Leute keine Bärte gehabt und die Popen, die hatten Bärte. Also man kann das hin und her drehen, wie man will. Ich habe mal die Begründung gelesen, Adam hätte noch keinen Rasierapparat gehabt und deshalb sei das der Mann so geschaffen, dass er eben einen Bart haben müsste. Ja. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Ich habe keine Lust, darüber zu streiten. Aber man kann sich dann auch etwas Besseres fühlen. Kürzlich kam tatsächlich ein Mann, er ist etwa 40, er hat es echt schwer, ein Mädchen zu finden, weil er hat so einen zotteligen langen Bart. Das stößt die Mädchen alle ab, hat er uns erzählt. Ja. Entschuldigung, ich will jetzt niemand zu nahe treten. Und dann hat er aber versucht, mir zu erklären, aber von der Stelle und so muss doch ein Christ einen Bart tragen, wenn er wirklich ernsthaft mit dem Herrn gehen will. Und wenn du keinen trägst, dann bist du halt nicht so richtig im Glauben und so. Also diese Haltung. Ja. Aber es kann gefährlich werden, wenn man dann auf andere herabschaut, die eben das nicht tragen. Genauso umgekehrt. Wie gesagt, es gibt dann andere Freikirchen, auch russlanddeutsche Gemeinden. Da ist es völlig verpönt, wenn man einen Bart trägt. Völlig außergewöhnlich und verdächtig. Wo ist jetzt keiner beleidigt, mit oder ohne Bart, der hier sitzt? Ja, das ist nur ein Beispiel. Die Frauen kommen auch noch dran. Und dann die Krawatte. Ja. Ich trage ja ungern eine Krawatte, weil ich da schlecht Luft kriege, mit der Atmung und so. Aber nicht jetzt aus Überzeugung, mit oder ohne Krawatte. Mir ist das persönlich egal. Es ist ein Zeichen des Anstandes in manchen Versammlungen, Zeichen der Etikette, wie man auch sagt. Aber es gibt auch ein Traktat, was mir mal jemand gegeben hat, warum ein Christ keine Krawatte tragen darf. Das sei also Schmuck und der Mann soll auch keinen Schmuck tragen und so weiter. Also man kann wirklich alles an den Haaren herbeiziehen. Aber gut, wer dann denkt, er ist ein besserer Christ, wenn er keine Krawatte trägt, oder der andere denkt, ich bin ein besserer Christ, wenn ich nur mit Krawatte in die Kirche gehe, er möge dann froh nach seinem Glauben handeln, aber den anderen bitte den Glauben nicht absprechen. Nicht absprechen. Ja, ja, dann die Kleidung der Frau. Natürlich, es steht in der Bibel, der Mann soll keine Frauenkleidung, die Frau keine Männerkleidung tragen. Ich fasse jetzt sinngemäß zusammen. Ich denke, es ist so zu verstehen, dass man die Geschlechter unterscheiden soll. Das ist ganz wichtig. Und ich hoffe, wir sind uns alle einig, dass die Kleidung keusch und züchtig sein soll und nicht anstößig, ja, nicht sexuell aufreizend im Gottesdienst. Und ich persönlich habe nichts gegen Röcke, im Gegenteil, aber ich habe etwas gegen Röcke, was ich leider auch in manchen Kreisen sehe, die immer kürzer und kürzer werden. Ja. Habe ich auch zum Teil schon gesehen, manche Gemeinden, wo man sogar das Kopftuch noch trägt, aber dann Minirock dazu. Wie passen das zusammen? Ja, liebe Geschwister, ich will jetzt nicht noch konkreter werden, ihr wisst, was ich meine. Und da sollte man also wirklich dann sehen, was die Bibel sagt. Es soll keinen Anstoß geben dem anderen, es soll keusch sein und nicht das Fleisch herausstreichen. Ja, in manchen Kreisen hat man den Eindruck, es ist eine fromme Modeschau. Das sollte nicht sein. Man muss auch nicht wie eine graue Maus rumlaufen, das meine ich jetzt auch nicht. Ja, das wäre auch wieder übertrieben in die andere Richtung. Aber einfach dem Wort Gottes entsprechend sich biblisch und nicht anstößig kleiden. Dann gibt es wieder ganz andere Kreise. Ich komme jetzt mal mehr von den gesetzlichen Kreisen weg. Kreise, wo ein Wohlstandsevangelium verkündet wird, mehr Richtung charismatische Bewegung. Wieder ein ganz anderes Extrem jetzt. Da wird zum Teil gelehrt, wenn man arm ist, dann glaubt man nicht richtig. Ist man noch auf der Stufe weiter unten. Und die, die schönes großes Auto fahren, große Häuser haben, die haben den richtigen Glauben. Ich spitze jetzt ein bisschen zu, ja. Die haben den Segen des Herrn in der Fülle empfangen. Das ist die eine Richtung. Da gibt es die andere Richtung, die sagen, die ein großes Auto fahren, die können keine richtigen Christen sein. Jesus predigt ja die Armut. Geht es wieder ins andere Extrem. Was soll man sagen? Schon eher die Armut, ja, ist ganz klar. Aber wenn jemand Besitz hat, das gibt es auch in der Bibel, Abraham und Hiob und so weiter, und sie haben es zum Segen, zum Reich Gottes aufbauen eingesetzt. Dann gibt es Kreise, die sagen, wenn nicht Zeichen und Wunder geschehen, dann ist in dieser Gemeinde etwas nicht in Ordnung. Also eine Gemeinde muss übernatürliche Dinge haben, dann ist wirklich der Segen Gottes. Und ich kenne sogar eine Gemeinde, eine Pfingstgemeinde, wenn man da nicht in Zungen redet, wird man noch nicht mal getraut in der Gemeinde. Dann ist man Christ minderer Stufe und das kann also nicht durch den Trausegen besiegelt werden. Sind dann schon welche zu uns gekommen, die dann dort weggegangen sind, weil sie dort nicht getraut wurden. Das halte ich auch für völlig unbiblisch, diese Haltung. Wir haben den Heiligen Geist empfangen, als wir gläubig wurden. So steht es sinngemäß in Epheser 1, Vers 13 folgende. Und dieses ganze Stufendenken schafft auch Christen unterschiedlicher Rangordnung sozusagen. Dann schaut man auf die herab, die keine zweite Geistestaufe empfangen haben und sieht sie als Christen minderer Ordnung. Aber wie gesagt, wenn wir gläubig wurden, wo wir wiedergeboren worden sind, sind wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Epheser 1. Freuen wir uns doch unserer Bekehrung. Wir brauchen uns nicht darauf ausruhen. Wir sollen wachsen im Glauben, in der Heiligung, ganz klar. Aber wir dürfen uns freuen, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben bei der Bekehrung und Wiedergeburt. Prüfe dich, wie du stehst zu diesen Dingen, wie dein Herzenszustand ist. Und wichtig ist, dass wir uns, egal was wir erkannt haben vom Wort Gottes her, demütig dabei bleiben, auch barmherzig mit Mitbrüdern, Mitschwestern, die manche Dinge anders sehen. Wir können anderen auch nicht unsere Überzeugungen aufstülpen. Sie müssen es selber erkennen, selber die Herzenshaltung haben vom Wort Gottes her. Und entscheidend ist die Herzenshaltung der Demut, des Zerbrochenseins vor dem Herrn. Und wenn jemand diese Haltung hat, wird er sich auch nicht über den anderen stellen. Ich möchte noch kurz einiges zum Gebet allgemein sagen. Manches findet sich auch hier in unserem Heft, der schmale Weg. Beten ist Reden mit Gott. Dazu nur ganz kurz noch einiges zur Vertiefung. Was bei dem Pharisäer fehlt, ist, dass er wirklich mit Gott geredet hätte. Er hat letztendlich mit sich selber geredet. Und jedes Selbstgespräch oder auch jede heidnische oder mystische Meditation ist kein wirkliches Gebet. Beten ist Reden mit dem lebendigen Gott. Und auch hören auf Gott. Aber nicht so, dass ich jetzt stille Stuben einrichte, wo ich gar nichts mehr sage, sondern einfach nur die Kraft, die ich mich einströmen lasse, so wie es in manchen schwärmerischen Kreisen ist, sondern hören auf Gott, indem er zu uns spricht, durch sein Wort, durch einen Bruder oder auch eine Schwester, durch Führungen im Leben. Das ist hören auf Gott. Gebet ist eine Sache des Herzens, nicht nur der Lippen. Kein Geplapper wie die Heiden, sagt der Herr Jesus in der Bergpredigt, sondern dein Herz ist gefordert, dass du, so wie ein Kind mit seinem Vater redet, so darfst du auch mit Gott als Vater ins Gespräch kommen. Bei den Pharisäern war ja gerade das Problem, natürlich nicht bei allen, aber der Herr Jesus bringt Beispiele in der Bergpredigt, dass sie sich an die Ecken stellen, auf die Gassen hinausstehen und dort vor aller Augen Gebete verrichten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Nun heutzutage, zumindest in Deutschland, wäre das eher peinlich, wenn man draußen steht und betet. Wenn die Moslems das machen, zu ihrem Allah, dann fällt es heutzutage schon auf und erregt auch manchen Anstoß. Und auch wenn man in der Öffentlichkeit betet, kann man heute leider eher schon Spott ernten als Achtung. Aber damals in Israel waren das geachtete Leute, die an den Ecken standen. Aber sie haben ihren Lohn dahin, sagt der Herr Jesus, die sich nur zur Schau stellen wollen. Wenn du betest, was sollst du tun? Dann geh in dein Kämmerlein, mach es zu, damit du allein mit deinem Herrn bist. Er sieht auch in das Kämmerlein, er sieht in dein Herz. Das ist entscheidend. Das schließt natürlich Gebetsgemeinschaft nicht aus, sondern ein. Auch das gibt es in der Bibel. Dass die Gemeinde ohne Unterlass betete für die Apostel, als sie gefangen genommen waren zum Beispiel. Also auch hier wollen wir nicht die Dinge einseitig betrachten, nur von einer Stelle her. Wir müssen und dürfen die Bibel immer vom Gesamtzusammenhang her auslegen und richtig verstehen. Sonst kommen wir zu Irrlehren, wenn wir das nicht tun. Und leider gibt es heute so viele Irrlehren, weil Menschen immer wieder Dinge einseitig aus dem Zusammenhang reißen. So wie ich zum Beispiel ein Beispiel der Bärte oder solchen Dingen vorhin versucht habe anzudeuten. Ja. Und man braucht auch beim Gebet nicht viele Worte machen. Wie gesagt, nicht plappern wie die Heiden, sondern von Herzen zum Herrn kommen. Hat dieser Zöllner viele Worte gemacht? Der Pharisäer hat wesentlich mehr Worte gemacht und im Grunde gar nichts gesagt zu Gott, sondern nur zu sich selber gesprochen. Während der Zöllner, wie viele Worte sind es? In der deutschen Übersetzung sind es genau 1, 2, 3, 4, 5. 5 Worte. Gott sei mir Sünder gnädig. Es reicht schon. Wenn es ehrlich von Herzen gesprochen ist, dann wird Gott ihm seine Gnade erweisen. Natürlich können wir auch mehr sagen. Aber ich mag gar nicht, auch in der Gebetsgemeinschaft, wenn manche Leute so endlose Gebete machen, sogar noch eine ganze Dogmatik aufsagen, die ganze Bibel nacherzählen. Das ist kein Gebet. Gebet ist von Herzen, dass wir Gott loben, dass wir unser Herz vor ihm ausschütten. Aber so, ja, dass auch wenn andere dabei sind, es gehört auch nicht alles in die Gebetsversammlung, was ganz persönlich ist. Das Herz ausschütten, aber nicht endlos plappern wie die Heiden oder denken durch Mantra-ähnliche Wiederholungen, irgendeine göttliche Macht beeinflussen zu können. Das ist nämlich dann Heidentum. Das wollte ich nur kurz erwähnen. Als Ergänzung mehr findet ihr also auch in dieser Ausgabe Beten ist Reden mit Gott. Ich möchte zusammenfassen. Wir sollen nicht so beten wie der Pharisäer in diesem Gleichnis. Er hat seinen Lohn dahin. Er möchte Lohn von Gott, aber im Grunde gibt er ihn sich selber und dadurch hat er ihn schon dahin. Gott hört auf ein Gebet, das aus einem ehrlichen, demütigen Herzen kommt. Die Gnade fließt nicht nach oben, sondern nach unten. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Möge der Herr uns dazu helfen und gnädig sein. Amen.